Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Außerirdische Reptilien beherrschen die Welt. Kondensstreifen am Himmel sind Chemikalien, mit denen die Bevölkerung vergiftet wird. Der Anschlag auf das World Trade Center 2011 war ein Job der amerikanischen Geheimdienste. Oder mit Impfungen sollen wir alle gefügig gemacht werden. Ja, für nicht wenige Menschen ist das die Wahrheit. Für die meisten sind das Verschwörungstheorien. Und davon gibt es derzeit viele. Ja, auch ein paar nettere immerhin. Elvis zum Beispiel lebt noch. Aber Verschwörungstheorien können gefährlich werden. Einzelnen Personen, wie der Mord an einem Polizisten durch einen Reichsbürger im Herbst 2016 gezeigt hat. Und unserem kompletten politischen System. Katrin Ohlendorf ist für euch am Mikro. Hallo. Und das ist unser Thema heute.
Hier ist alles geplant. Es ist alles miteinander verbunden. Und nichts ist so, wie es scheint. Verschwörungstheorien lassen sich wunderbar politisch instrumentalisieren. Sie machen ein ganz, ganz starkes Sinn- und Erklärungsangebot. Verschwörungstheorien erfüllen auch ganz klassische Sündenbock-Funktionen. Es war in der westlichen Welt bis ca. 1960 völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Was populistische Bewegungen auszeichnet, ist, dass sie extrem gut da drin sind, Verschwörungstheoretiker und Nicht-Verschwörungstheoretiker miteinander zu vereinen. Wir sind in einer Situation, wo Verschwörungstheorien durchaus indirekt wirken können auf das, was in der politischen Welt passiert. Und natürlich gibt es reale Verschwörungen.
Ja, aber die unterscheiden sich von Verschwörungstheorien, sagt jedenfalls Michael Butter, den ihr da eben gehört habt und der gleich hier im Hörsaal spricht. Faszination Verschwörung, Geschichte und Wirkungen von Verschwörungstheorien heißt sein Vortrag, den er am 19. Juni 2018 auf Einladung der Daimler-Benz-Stiftung im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart gehalten hat. Michael Butter lehrt amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen und mit Peter Knight von der Universität Manchester leitet er ein Projekt zur vergleichenden Erforschung von Verschwörungstheorien, an dem mehr als 150 Wissenschaftler aus 39 Ländern beteiligt sind. Ja, im Frühjahr hat er auch ein Sachbuch zum Thema Verschwörungstheorien vorgestellt, was von Kritikern sehr gelobt wurde, für das er aber auch Kritik einstecken musste. Manchen Lesern fehlte es etwa an einer Anerkennung der Infragestellung tradierter Deutungen und andere mahnten an, dass es ja doch recht einfach sei, kritische Perspektiven als Verschwörungstheorien zu diffamieren. Aber macht euch selbst ein Bild. Michael Butter über Verschwörungstheorien.
Ich werde beginnen mit einer ganz kurzen Definition. Was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie und was ist keine Verschwörungstheorie? Ich werde dann ganz kurz eingehen im Anschluss auf die Frage, was ist eigentlich dran an Verschwörungstheorien, beziehungsweise was unterscheidet reale Verschwörungen, die es natürlich immer gegeben hat und immer geben wird, von dem, was Verschwörungstheorien imaginieren. Werde dann sprechen über die Funktionen von Verschwörungstheorien, also die Frage, warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Werde etwas sagen zum Status von Verschwörungstheorien in unserer Gesellschaft, also diese Frage, wie populär sind Verschwörungstheorien eigentlich und sind sie heute wirklich populärer und einflussreicher als jemals zuvor? Auf den Einfluss des Internets, auf die Verbreitung, die Sichtbarkeit und die Wirksamkeit von Verschwörungstheorien eingehen. Dann die Zusammenhänge zwischen Populismus und Verschwörungstheorien erläutern, die, glaube ich, vielen von Ihnen auch schon aufgefallen sind, dass in populistischen Bewegungen Verschwörungstheorien besonders prominent sind. Und abschließen mit einigen Bemerkungen zur derzeitigen politischen Wirksamkeit von Verschwörungstheorien und werde das an drei Beispielen machen: Ungarn, den USA und Deutschland. Beginnen wir also damit, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Da gibt es sehr, sehr viele Definitionen. Manche sind sehr, sehr lang, füllen mehrere Seiten in einschlägigen Aufsätzen oder Fachbüchern. Der Amerikaner Michael Barkun hat es deutlich kürzer hingekriegt. Der sagt nämlich, Verschwörungstheorien zeichnen sich durch drei Charakteristika aus. Sie nehmen erstens an, dass nichts durch Zufall geschieht, also alles geplant wurde. Sie postulieren zweitens, dass alles miteinander verbunden ist. Das könnte man korrigieren und sagen, naja, vielleicht nicht alles, aber doch sehr viel, von dem wir gar nicht annehmen auf den ersten Blick, dass es verbunden ist. Und sie behaupten drittens, dass nicht so ist, wie es scheint. Dass es also nötig ist, hinter die Kulissen zu blicken, unter die Oberfläche zu schauen, um herauszufinden, wie die Dinge wirklich sind. Lassen Sie mich Ihnen das an einem Beispiel illustrieren. Die Dame da kennen Sie, glaube ich, alle noch. Die war mal Tagesschausprecherin, hat sich dann durch einige Äußerungen zur Rolle der deutschen Mutter im Nationalsozialismus etwas ins gesellschaftliche Abseits geschossen und hat da letztendlich munter weitergemacht, indem sie unter anderem im August 2015 im Internet einen Artikel veröffentlicht hat mit dem Titel Einwanderungschaos, was ist der Plan? Übrigens genau an dem Tag, an dem Angela Merkel sagte, wir schaffen das, ist dieser Text erschienen auf der Internetpräsenz von Compact Online. Und Compact wäre so eines dieser Magazine, die massiv vom derzeitigen Boom von Verschwörungstheorien finanziell profitieren. Der Aufsatz beginnt folgendermaßen. Wer in diesen Tagen den immer stärker werdenden Flüchtlingszustrom nach Deutschland, nach ganz Europa mit wachsender Sorge betrachtet, der wird gewiss viele Fragen haben. Doch er wird nur wenig schlüssige Antworten von den offiziellen Meinungsmachern erhalten. Lediglich einer geringen Zahl von Menschen dürfte dabei klar sein, dass sie inzwischen selbst als Betroffene in einem zum Kriegsgebiet erklärten Land leben, welches nun von unzähligen Asylsuchenden Stück für Stück eingenommen wird. Die Verzweiflung Einheimischer wächst, doch noch erahnen die meisten den Plan nicht. Und genau um diesen Plan geht es dann im Folgenden, denn was Eva Herrmann in diesem Aufsatz behauptet, ist, dass es eine internationale Finanzoligarchie gibt, die gezielt an der Islamisierung Europas und insbesondere Deutschlands arbeitet. Das ist also die Verschwörungstheorie vom großen Austausch, von der Sie eventuell schon mal gehört haben, die hier entwickelt wird. Und diese dunkle Gruppe, sie benennt die nie näher als internationale Finanzoligarchie, wo man eine gewisse antisemitische Dimension hören kann, aber natürlich nicht zwingend hören muss. Das ist typisch für zeitgenössische Verschwörungstheorien. Diese kleine Gruppe hat im Grunde die Ereignisse der letzten Jahrzehnte orchestriert, um diesen Austausch vorzunehmen. 9/11 wurde inszeniert, um den Nahen Osten zu destabilisieren. Die Syrien-Krise wurde inszeniert, um die Bewegung der Flüchtlinge gen Europa loszutreten. Das Schengener Abkommen, das zurückgeht auf das Jahr 1985 in seiner ersten Version, wurde beschlossen, damit sich diese Geflüchteten, wenn sie in Europa ankommen, auch frei bewegen können und quasi nicht an den Außengrenzen und im einen Land aufgehalten werden. Und warum überhaupt nur kann die Bevölkerung Deutschlands ausgetauscht werden gegen eine muslimische Bevölkerung? Weil der deutsche Mann kein richtiger Mann mehr ist und die deutsche Frau keine richtige Frau mehr ist. Der deutsche Mann ist nämlich nicht mehr Manns genug, sich diesen, wie Herrmann schreibt, jungen Männern im wehrfähigen Alter entgegenzustellen. Und die deutsche Frau hat halt, wie sie auch schreibt, seit einigen Jahrzehnten andere Dinge im Kopf, als Kinder zu kriegen. Und entsprechend gibt es halt auch nicht mehr so viele Deutsche. Und dieser Austausch kann leichter vonstatten gehen. Sie sehen, hier ist alles geplant. Es ist alles miteinander verbunden und nichts ist so, wie es scheint. Der Plan geht zurück in die 80er Jahre, im Grunde in eine Welt des Kalten Krieges, vor dem Fall der Berliner Mauer, vor dem Zerfall des Ostblocks. Da muss irgendjemand schon geahnt haben oder gewusst haben, wie sich die Dinge entwickeln werden und hat Maßnahmen ergriffen, um dann Jahrzehnte später die Islamisierung Europas vorzunehmen, die gerade laut Herrmann im vollen Gange ist. Das ist eine typische Verschwörungstheorie, wie wir sie heutzutage sehr oft finden, wenn wir im Internet unterwegs sind, aber auch an anderen Orten. Andere beliebte Verschwörungstheorien, die in Deutschland gerade zirkulieren, ist unter anderem die Reichsbürger-Verschwörungstheorie, die davon ausgeht, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg niemals unabhängig geworden ist, sondern eine Firma ist, die Deutschland GmbH, die von den Alliierten betrieben wird. Ein Beleg dafür in den Augen der Verschwörungstheoretiker, sie haben keine Identity-Karte oder Identitätskarte, wie das Menschen in anderen Ländern haben, sondern sie haben einen Personalausweis. Sie sind also Personal der Deutschland AG. Naja, da mögen Sie lachen, aber so wird argumentiert. Und das ist ganz typisch für Verschwörungstheorien, dass die einerseits sagen, man muss hinter die Kulissen blicken. Man muss quasi die Zeichen entsprechend deuten. Aber andererseits, wenn Sie einmal wissen, wie der Hase läuft, finden Sie die Belege für Ihre Ansichten überall. Dann liegt das im Grunde auf der Hand. Also genauso wie diese Handbewegung von Angela Merkel, die Sie auch alle kennen, natürlich die Illuminatenraute ist. Und die im Grunde eine Art von Geheimkommunikation ist, wo Angela Merkel bei öffentlichen Auftritten ihren Brüdern und Schwestern des Illuminatenordens Zeichen gibt und anzeigt, ich bin eine von euch und wir wissen ja alle, was hier gerade passiert. Wie viel von solchen Verschwörungstheorien ist denn wahr? Von diesen großen Theorien, Sie haben alle gelacht, ganz offensichtlich nicht so viel. Aber was ist mit 9/11? Was ist mit der Ermordung von John F. Kennedy? Und natürlich gibt es reale Verschwörungen. Das möchte niemand bestreiten, das möchte auch ich nicht bestreiten, auch wenn mir das manchmal vorgeworfen wird. Ich würde auch nicht behaupten, dass nichts jemals geplant wird und dass alles immer genauso ist, wie es scheint. Natürlich gibt es Verschwörungen. Aber wenn man sich reale Verschwörungen anschaut, stellt man relativ schnell fest, dass die doch sehr unterschiedlich funktionieren, wie die Ideen, die Verschwörungstheoretiker entwickeln. Nehmen Sie die Ermordung von Julius Caesar, 44 vor Christus. Eine klassische Verschwörung, eine Gruppe von Senatoren tut sich zusammen, greift Caesar an, ermordet Caesar. Nur, was ist das Ziel dieser Verschwörung? Das Ziel ist es, die Republik zu bewahren, die man eben durch Caesar, den Alleinherrscher, gefährdet sah. Was passiert? Diese Verschwörung ist natürlich erfolgreich, Caesar ist tot, aber die Republik wird nicht bewahrt. Sie wissen, was passiert. Ein paar Jahre später ist Octavian Kaiser und die Römische Republik, die über Jahrhunderte angedauert hatte, ist Geschichte für immer. Zweites Beispiel, das ist der Herr, den Sie rechts sehen, das ist Mohammed Mossadegh, das ist der iranische Premierminister, der 1954 gestürzt wurde durch einen Staatsstreich, der, das ist heute ohne jeden Zweifel erwiesen, orchestriert wurde vom amerikanischen Geheimdienst CIA und dem britischen Auslandsgeheimdienst MI6. CIA hat das mittlerweile sogar offiziell zugegeben. Hintergrund: Mossadegh wollte die Ölquellen des Irans verstaatlichen und die westlichen Geheimdienste wollten eben den Zugang des Westens zu eben diesem iranischen Öl sichern. Was passiert? Man installiert den Schah, aber was passiert auch einige Jahre später? Es gibt die Islamische Revolution und Khomeini kommt an die Macht. Und es war garantiert nicht das Ziel der Verschwörer, diese Islamische Revolution auszulösen. Das heißt, was sehen wir hier? Es gibt reale Verschwörungen, nur oft ist im Nachhinein dann sogar klar, wer sich da verschworen hat. Das ist zum Beispiel bei der Ermordung von Caesar so. Da ist das Komplott in dem Moment, wo das Komplott quasi begangen wird und erfolgreich ist, ist klar, wer dahinter steckte. Und selbst in den Fällen, wo das nicht so ist oder nicht unbedingt so ist, wie beim Sturz von Mossadegh, ist es doch so, dass reale Verschwörungen in Umfang und Reichweite immer deutlich begrenzter sind als das, was in Verschwörungstheorien gemeinhin behauptet wird. Das heißt, es geht da um Attentate, es geht um Staatsstreiche, es geht im Grunde um singuläre Ereignisse und es geht um eine in den allermeisten Fällen relativ überschaubare Zahl von Verschwörern, die an dem Komplott beteiligt ist. Denn nur so kann man das überhaupt im Vorhinein geheim halten und nur so kann man das auch im Nachhinein geheim halten. Denken Sie an etwas wie die Anschläge des 11. September 2001. Da müssten so viele Menschen daran beteiligt gewesen sein, wenn das so gelaufen wäre, wie Verschwörungstheorien das postulieren, dass vielen von denen, selbst wenn man sie missbraucht hätte, zumindest im Nachhinein klar geworden wäre, dass sie hier eben missbraucht worden sind und dann wäre garantiert jemand an die Öffentlichkeit getreten oder in Zeiten von WikiLeaks hätten wir mittlerweile davon gehört, dass es völlig unmöglich ist, dass das eine interne Verschwörung war. Es gibt einen amerikanischen Mathematiker, der hat mal ausgerechnet, wann Verschwörungen, je nachdem wie viele Menschen daran beteiligt sein müssten, öffentlich werden. 9/11, das hält, glaube ich, kein Jahr durch. Die Mondlandung hat er errechnet, wenn die im Fernsehstudio inszeniert worden wäre, wie oft behauptet wird, das hätte vielleicht 3,5 Jahre gereicht. Man kann jetzt von diesen mathematischen Modellen halten, was man möchte und sagen, die sind vielleicht auch nicht ganz exakt in jedem dieser Fälle. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist hoffentlich klar. Es gibt reale Verschwörungen, aber die unterscheiden sich in dem, was sie, wie sie ablaufen, doch sehr von dem, was Verschwörungstheorien postulieren. Denn Verschwörungstheorien gehen eben davon aus, dass alles immer nach dem Plan der Verschwörer abläuft, dass also Verschwörer in der Lage sind, über Jahre, teilweise über Jahrzehnte oder wenn sie an die Illuminaten denken, auch Jahrhunderte hinweg Geschichte kontrollieren können, ihre eigenen Interessen hinten anstellen können. Und so funktioniert Gesellschaft eigentlich nicht. Das wissen wir aus den modernen Sozialwissenschaften. Individuen wissen oft gar nicht genau, was sie so intendieren. Und selbst wenn sie das immer wissen, dann sind sie in den seltensten Fällen in der Lage, das wirklich in die Tat umzusetzen, weil komplexe soziale Systeme immer Effekte hervorbringen, die niemand beabsichtigt hat und mit denen man dann umgehen muss. Karl Popper, der in die offene Gesellschaft und ihre Feinde den Begriff Verschwörungstheorie in seiner modernen Prägung erstmals verwendet und definiert, schreibt deshalb auch ganz zutreffend, die Verschwörer kommen eigentlich selten dazu, die Früchte der Verschwörung zu genießen. Die Verschwörungen entkommen immer den Verschwörern. Und deshalb sagt er, ist diese Verschwörungstheorie der Gesellschaft, wie er sie nennt, einfach eine unzureichende Erklärung der realen Verhältnisse. Warum aber glauben denn dann Menschen an Verschwörungen und durchaus viele Menschen. Es gibt Umfragen, die zeigen, dass es in den USA derzeit mehr als die Hälfte aller sind, die an mindestens eine Verschwörungstheorie glauben. Für Deutschland gibt es weniger gesicherte Zahlen. Es gibt eine Studie des Mainzer Instituts für Publizistik, das letztes Jahr zu dem Schluss gekommen ist, dass es so bei den populärsten Verschwörungstheorien so ein Viertel bis ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist. Also, dass der im NSU-Prozess irgendwas faul ist, das glauben fast 40% der Deutschen. Dass 9/11 ein Inside-Job ist, das glauben ungefähr 25% der Deutschen. Und an den großen Austausch glauben leider Gottes auch ungefähr so viele Deutsche. Mittlerweile sind es vermutlich sogar mehr. Warum ist das so? Was leisten Verschwörungstheorien für diejenigen, die an sie glauben? Zum einen machen sie ein ganz, ganz starkes Sinn- und Erklärungsangebot. Das heißt, sie schließen Chaos und Kontingenz vollkommen aus. Für Verschwörungstheorien ist alles bedeutsam und es ist alles geplant. Es gibt keinen Zufall, es gibt keine strukturellen Effekte, wie die modernen Sozialwissenschaften sie behaupten, sondern alles geht zurück auf menschliche Handlungen. Und offensichtlich ist es für viele Menschen leichter zu akzeptieren, dass es eine Gruppe von Bösewichten gibt, die im Hintergrund die Strippen zieht, als dass gar niemand die Strippen zieht und dass die Dinge einfach so passieren. Und insofern transportieren Verschwörungstheorien im Grunde, könnte man sagen, ein fast romantisches Welt- und Menschenbild, weil sie ganz, ganz stark auf menschliche Handlungsmacht insistieren. Sie gehen wirklich davon aus, dass Menschen in kleinen Gruppen in der Lage sind, geschichtliche Prozesse über lange, lange Zeit zu planen, Geschichte zu kontrollieren. Das heißt, Verschwörungstheorien gehen im Grunde von einer Vorstellung des starken Individuums aus, wie wir sie eher im 18. oder 19. Jahrhundert verorten würden und nicht im 20. oder 21. Jahrhundert, wo ja Individuen im Grunde in der Philosophie und in den Sozialwissenschaften dekonstruiert worden sind, wir eher von Subjekten sprechen und nicht mehr eben von Individuen im Sinne von Unteilbaren, die wirklich Herr im eigenen Hause sind, um auf Freud anzuspielen. Also von daher ist das im Grunde ein Menschenbild, das aus der Mode gekommen ist, das aber natürlich weiterhin sehr, sehr attraktiv ist. Und das erklärt auch, um schon mal auf einen weiteren Punkt vorauszugreifen, warum es im 18. und 19. Jahrhundert normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben und es heute im Grunde nicht mehr so normal ist, auch wenn sich die Dinge gerade vielleicht wieder etwas verschieben. Der Vorteil, wenn man alle gesellschaftlichen und historischen Prozesse auf Komplotte zurückführt, ist natürlich, dass man Schuldige identifizieren kann. Das heißt, Verschwörungstheorien erfüllen auch ganz klassische Sündenbock-Funktionen. Das sind dann eben die Juden oder die Katholiken oder die Sozialisten oder die Freimaurer oder die Illuminaten oder eine internationale Finanzelite, wie Donald Trump sie im Wahlkampf als Verbündete von Hillary Clinton geoutet hat, oder irgendwelche anderen Gruppen. Und bei allem Pessimismus kommt dadurch im Grunde auch so eine optimistische Dimension ins Spiel. Denn wenn wir sagen, und das stimmt sicherlich, Verschwörungstheorien sind eine verschobene Reaktion auf real existierende Probleme, also Verschwörungen zur sogenannten neuen Weltordnung, die angeblich die eine Weltregierung etablieren will, sind natürlich eine Reaktion auf Ängste, die mit dem Thema Globalisierung verbunden sind. Wenn dem so ist, dann haben Verschwörungstheorien auch immer eine optimistische Komponente. Es ist für Verschwörungstheoretiker immer 5 vor 12, aber es ist selten eine Minute nach 12. Denn wenn diese Dinge, die einem Sorgen machen, das Resultat eines Komplottes sind, hinter dem Menschen stecken, dann kann man diese Menschen ja identifizieren, man kann also die Verschwörung entlarven und man kann ja zumindest theoretisch, egal wie mächtig diese Verschwörung auch sein mag, sie vielleicht besiegen. Und wenn man sie besiegt, kann man wieder zurückkehren zu dem Status, also den die Verschwörung abgeschafft hat, oder den Status bewahren. Das heißt, man kann das Rad der Zeit vielleicht auch zurückdrehen. Wenn man jetzt sagt, also diejenigen Dinge, die gerade Verschwörungstheorien befeuern, der gesellschaftliche Umbruch und solche Sachen, das sind so komplexe Phänomene, die so viele Ursachen haben, dass da letztendlich niemand wirklich als Gruppe identifiziert werden kann, die dafür verantwortlich sind, weil da so viele Faktoren zusammenspielen, dann kommt man sicherlich auch zu dem Schluss, dass sich das Rad der Zeit nicht aufhalten lässt. Verschwörungstheoretiker, weil sie das eben auf kleine Gruppen von Individuen zurückführen, gehen davon aus, das Rad der Zeit lässt sich sehr wohl zurückdrehen. Der Wandel lässt sich aufhalten und man kann dann vielleicht wieder zu einem Deutschland zurückkehren, das ganz anders ist als das, was wir gerade haben, und das die Verschwörungstheoretiker eben zum Beispiel als Resultat einer gezielten Islamisierung beschreiben. In Zeiten, in denen es nicht normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, wo Verschwörungstheorien irgendwo stigmatisiert sind, erfüllen sie natürlich auch noch eine ganz andere Funktion. Denn sie erlauben es denjenigen, die an sie glauben, sich aus der breiten Masse herauszuheben. Denn die sind dann ja diejenigen, die verstanden haben, wie die Welt wirklich funktioniert, wie der Hase wirklich läuft, dass da jemand ist, der im Hintergrund die Strippen zieht, während alle anderen schlafend durch die Welt gehen. Im Englischen gibt es den wunderbaren Begriff Sheeple. Das ist so eine Zusammensetzung aus Sheep, also Schafe, und People, Leute. Also quasi diejenigen, die halt einfach noch nicht aufgewacht sind. Ins Deutsche übersetzt, also die deutschen Verschwörungstheoretiker sprechen gerne von Schlafschafen. Und Verschwörungstheoretiker nehmen eben sich für sich in Anspruch, aufgewacht zu sein. Die haben ihre Augen geöffnet, die sind keine Schlafschafe mehr, sondern die haben verstanden, wie die Welt funktioniert. Bei all diesen Funktionen gehe ich bisher stillschweigend davon aus, dass Verschwörungstheoretiker auch wirklich überzeugt sind von den Dingen, die sie im Internet verbreiten oder worüber sie Bücher schreiben. Und das ist auch in ganz, ganz, ganz vielen Fällen so. Die allermeisten Verschwörungstheoretiker sind wirklich überzeugt davon, dass sie der Wahrheit auf der Spur sind, dass sie das große Komplott wirklich entdeckt haben und entsprechend natürlich frustriert, wenn man ihnen nicht zuhört, wenn man sagt, ach, das ist doch eine Verschwörungstheorie, der Begriff funktioniert ja auch als Schimpfwort, und ihre Ideen einfach abtut. Das ist auch der Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Fake News, einer der Unterschiede. Bei Fake News, meiner Definition zufolge nach zumindest, ist es ja so, dass das in die Welt gesetzt wird, mit dem Ziel der Desinformation. Das heißt, man weiß, dass das nicht stimmt, was man da behauptet. Und man setzt es in die Welt, weil man weiß, andere Leute werden es trotzdem glauben. Bei Verschwörungstheorien ist es so, dass die allermeisten, die auf YouTube Videos hochladen oder darüber tweeten oder Blogs schreiben oder auch mir lange E-Mails schreiben, wirklich genuin überzeugt davon sind, dass es diese Verschwörungen gibt. Aber natürlich nicht alle. Oder selbst wenn sie überzeugt sind, sind sie durchaus in der Lage, Verschwörungstheorien gezielt einzusetzen. Ich habe Ihnen hier ein Bild von Viktor Orban mitgebracht, der das im letzten Wahlkampf ganz massiv getan hat. Persönlich, man weiß es natürlich nie hundertprozentig, persönlich aber bin ich der Überzeugung, dass Viktor Orban nicht glaubt, dass George Soros, der amerikanische Milliardär und Philanthrop, hinter einem Komplott steckt, das Ungarn islamisieren soll und für das er all seine Stiftungen und die Central European University einsetzt. Er hat das aber ganz explizit immer wieder gesagt im Wahlkampf, einfach weil er wusste, dass diese Ideen bei seiner Wählerschaft auf fruchtbaren Boden stoßen, also auf einen Resonanzraum finden. Anderes Beispiel, nicht westlicher Kulturkreis, Ahmad Ahmadinejad. Als der Präsident im Iran war, hat er im Grunde bei allem immer, was intern passiert ist, wenn da eine Krise war, ein Anschlag war oder sonst irgendwas, immer reflexartig eine böse Verschwörung bestehend aus den USA und Israel dafür verantwortlich gemacht. Einfach um von inneren Problemen abzulenken, beschuldigt man Verschwörer von außen dahinter zu stecken. Das heißt, Verschwörungstheorien lassen sich wunderbar politisch instrumentalisieren. Und Verschwörungstheorien können natürlich auch eingesetzt werden zur Profitgenerierung. Alex Jones ist derjenige, der ihnen diese Mittel verkauft, mit denen sie ihre Potenz bewahren können oder lernen, wieder selbstständig zu denken, weil die Chemtrails sie davon abhalten, das zu machen. Das ist ein wirkliches Millionenimperium, das der da aufgebaut hat. Also die tägliche Radiosendung können Sie sich im Internet anschauen. Die wird ständig unterbrochen von Werbung für seine eigenen Produkte. Nicht weit von hier gibt es den Kopfverlag, der mehrere Millionen im Jahr umsetzt mit verschwörungstheoretischen Schriften. Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass nicht jeder, der in diesen Shows auftritt oder für diesen Verlag schreibt, alles immer glaubt, was er da schreibt, sondern es wird ganz einfach auch geschrieben, um eben Geld zu verdienen. Und schließlich sind Verschwörungstheorien natürlich auch wunderbare Unterhaltung. Wer geht nicht gerne ins Kino und gibt sich 2 Stunden der Illusion hin, dass die Illuminaten im Geheimen die Welt regieren? Wer liest nicht einen Dan Brown-Roman mal oder einen Robert Ludlum-Roman? Und wer hat noch keine amerikanische Fernsehserie geschaut, wo nicht irgendwo die große Verschwörung am Ende im Hintergrund steht? Das sind einfach tolle Erzählmuster, das sind aufregende Geschichten. Und deshalb ist auch nicht jeder, der auf so ein verschwörungstheoretisches Video im Internet klickt, automatisch jemand, der das hundertprozentig glaubt, was da passiert. Oft genug sind es Wissenschaftler. Also ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, dass manche dieser Verschwörungstheoretiker mehr Geld verdienen, als sie es eigentlich tun müssten, weil ich auf manche dieser Dinge doch sehr regelmäßig und wiederholt klicke. Und es sind oft auch Leute, die das einfach faszinierend finden. Das weiß ich auch von meinen Studierenden. Die glauben das nicht, aber man kann sich dem Ganzen durchaus auch mal spielerisch hingeben. Das heißt also, das Phänomen Verschwörungstheorie ist sehr vielschichtig. Nun ist ja unser Eindruck, dass Verschwörungstheorien immer populärer und einflussreicher werden. Dem ist nicht so. Sie werden wieder populärer und einflussreicher, aber verglichen mit vor 100 oder 200 Jahren sind sie das noch lange nicht. Ich habe Ihnen hier als Kontrast zu Eva Herrmann jemand anderen mitgebracht, keine ganz marginale Gestalt der deutschen Geistesgeschichte. Thomas Mann, der 1918 in Betrachtung eines Unpolitischen schreibt, die Geschichtsforschung wird lehren, welche Rolle das internationale Illuminatentum, die Freimaurer-Weltloge unter Ausschluss der ahnungslosen Deutschen natürlich bei der geistigen Vorbereitung und wirklichen Entfesselung des Weltkrieges, des Krieges der Zivilisation gegen Deutschland gespielt hat. Was mich betrifft, so hatte ich, bevor irgendwelches Material vorlag, meine genauen und unumstößlichen Überzeugungen in dieser Hinsicht. Das ist leider nicht ironisch gemeint. Das heißt, Thomas Mann sagt hier nichts anderes, als hinter dem Ersten Weltkrieg stecken die Freimaurer und Illuminaten, und in bester verschwörungstheoretischer Manier braucht er da gar nicht mal so richtige Beweise dafür, sondern der Verschwörungstheoretiker würde dann losgehen und diese Beweise suchen. Worauf das hinweist, ist, dass es lange Zeit völlig normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben. Das war ein Elitendiskurs, das war ein Mainstream-Diskurs, den man komplex geistesgeschichtlich herleiten kann aus bestimmten Annahmen des 18. Jahrhunderts über mechanistische Weltbilder, mechanistische Geschichtsbilder. John Locke spielt eine große Rolle in der angloamerikanischen Diskussion. Aber Historiker haben das mittlerweile sehr gut aufgeschlüsselt. Und von daher wissen wir, es war in der westlichen Welt bis ca. 1960 völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Sie haben bei meiner Einführung gehört, dass ich mich mit amerikanischen Verschwörungstheorien beschäftigt habe, und ich kann Ihnen sagen, praktisch jeder amerikanische Präsident von George Washington bis Dwight D. Eisenhower glaubte an Verschwörungstheorien. Im 19. Jahrhundert taten sie das eh alle, im 20. Jahrhundert mögen wir ein oder zwei finden, die das nicht taten, aber Eisenhower tat es, der war überzeugt von der großflächigen kommunistischen Infiltration der USA. Das war nicht nur Senator McCarthy, das waren praktisch alle damals. Und George Washington glaubte, wie die meisten Gründerväter der USA, dass es ein groß angelegtes Komplott der britischen Krone gegen die Kolonien gäbe. Der amerikanische Historiker Bernard Bailyn hat das schon 1967 nachgewiesen in einem Buch, dass das ein entscheidender Faktor auf dem Weg zur Unabhängigkeitserklärung war. Man glaubte, dass es wirklich einen Komplott zur Abschaffung der Freiheit gäbe. In den 1790er Jahren glaubte George Washington dann, wie viele andere seiner Zeit, an eine Unterwanderung der Illuminaten, die jetzt in den USA beginne, nachdem diese Illuminaten auch schon die Französische Revolution ausgelöst hätten. Durch sehr komplexe Prozesse, auf die ich hier unmöglich eingehen kann, werden Verschwörungstheorien nach dem Zweiten Weltkrieg delegitimiert. Das heißt, sie werden zu dem, was man als stigmatisiertes Wissen bezeichnen könnte, oder zu dem, was die Wissenssoziologie heterodoxes Wissen nennt, also sowas wie Aberglaube oder Magie. Das heißt nicht, dass das nicht mehr populär ist, das heißt nicht, dass niemand daran glaubt. Das heißt aber, dass damit im offiziellen Diskurs kein Staat mehr zu machen ist. Das finden Sie nicht mehr in der Wissenschaft, das finden Sie nicht mehr in den Medien, das finden Sie nicht mehr wirklich im politischen Diskurs. Das ist ein Prozess, den wir mittlerweile ganz gut verstehen für die USA. Da hat eine meiner Mitarbeiterinnen, Katharina Thalmann, eine ganz großartige Dissertation darüber geschrieben, die nächstes Jahr bei Routledge erscheint. Für Deutschland, für Frankreich, für England beobachten wir, dass das ähnlich gewesen sein muss, aber wir kennen die Ursachen noch nicht so en Detail. Es gibt eine großartige empirische Studie von Kollegen aus Cambridge, die sich angeschaut haben, wie im englischen Parlament über Verschwörungen und Verschwörungstheorien gesprochen wird, indem sie einfach quasi in all den digitalisierten Parlamentsakten geschaut haben, wann reden die Leute von Conspiracy und wann reden sie von Conspiracy Theory, also Verschwörung und Verschwörungstheorie. Und dann sieht man, dass das im Grunde ein Graph ist, der so aussieht. Das heißt also, das Gerede über Verschwörung, das nimmt immer weiter ab, und das Gerede über Verschwörungstheorie nimmt immer mehr zu, und irgendwann so um 1960 kreuzt sich das, und danach spricht eigentlich praktisch niemand mehr von Verschwörungen, sondern man spricht nur noch von Verschwörungstheorien. Also da sieht man gleiches Phänomen, aber die spezifischen Ursachen verstehen wir da noch nicht so ganz. Warum haben wir dann den Eindruck, dass das anders ist? Warum haben wir den Eindruck, dass Verschwörungstheorien so auf dem Vormarsch sind, dass die irgendwie überhaupt kein Thema waren vor 10 Jahren? Und mittlerweile können wir eigentlich nicht mehr die Tagesschau anmachen oder den Spiegel lesen, ohne dass uns das Wort begegnet. Das hat natürlich mit dem Internet zu tun. Und das Internet hat auch wieder zu einem Anstieg von Verschwörungstheorien geführt. Allerdings ist dieser Anstieg nicht so sprunghaft, wie man manchmal denkt. Und er ist halt im Vergleich, und wir sind dann halt auf einem Level angekommen, das im Vergleich zu vorherigen Zeiten immer noch relativ moderat ist. Relativ moderat. Denn was macht das Internet? Das Internet erhöht zum einen die Sichtbarkeit von Verschwörungstheorien. Es ist jetzt natürlich viel leichter geworden für Verschwörungstheoretiker, ihre Ideen zu publizieren. Wir haben so ganz gute Studien zu Verschwörungstheoretikern in den 70er, 80er Jahren, zur Mondlandung oder zum Kennedy-Attentat. Die tun sich teilweise wahnsinnig schwer, Verlage zu finden für ihre Ideen. Teilweise bringen die ihre Schriften im Selbstverlag heraus, teilweise ziehen die Matrizen ab und solche Sachen. Und damit erreicht man natürlich nicht unbedingt ein großes Publikum. Heute eigener Blog, eigener YouTube-Kanal, Kommentare auf Mainstream-Medien-Websites und man hat natürlich gleich ein ganz, ganz anderes Publikum. Und natürlich ist die Verfügbarkeit dieser Ideen durch das Internet ja auch eine viel, viel höhere. Das heißt also, nicht nur die Produzenten haben es leichter, ihre Ideen zu publizieren, sondern auch die potenziellen Konsumenten haben es viel leichter, diese Ideen auch zu finden. Wenn sie in den 70er, 80er Jahren so gewisse Zweifel hatten, waren die Amerikaner wirklich auf dem Mond, hat Lee Harvey Oswald wirklich alleine gehandelt, als er Kennedy erschossen hat, da mussten sie aber wirklich viel Zeit und Mühe aufwenden, um alternative Erklärungen zu finden. Sie mussten in irgendeinen Buchladen gehen, sie mussten da Kataloge durchschauen, die vielleicht gar nicht da hatten, dann mussten sie Dinge bestellen und dann mussten sie die natürlich auch kaufen. Das heißt, sie mussten wirklich Zeit und Geld investieren. Heute googeln sie einmal, was passiert wirklich in der Ukraine, wer hat Barschel ermordet, 9/11, und sie finden auf der ersten oder zweiten Seite, je nachdem, was sie vorher so gesucht haben, wie ihr Suchalgorithmus eingestellt ist, die Links auf die entsprechenden Webseiten. Ich habe ja so ein allgemeines Buch über Verschwörungstheorien geschrieben, das im März erschienen ist. Dafür habe ich das letztes Jahr mal ausprobiert. Da habe ich mich also an einen sauberen Computer gesetzt bei einer unserer Hilfskräfte, die noch nie für mich gearbeitet hatte zu dem Thema, weil mein Computer, das können Sie sich vorstellen, ist völlig versaut in der Hinsicht. Und habe da mal gegoogelt und es ist je nachdem, wie Sie es formulieren, ob auf Deutsch oder Englisch, spätestens auf der zweiten Seite der Google-Ergebnisse finden Sie die entsprechenden Links. Und natürlich führt das dazu, wenn diese Dinge da sind, dass auch mehr Leute sich davon angesprochen fühlen und überzeugt werden. Und insofern haben wir natürlich eine Zunahme an Verschwörungstheorien durch das Internet, auch wenn sie nicht so sprunghaft ist, wie sie uns mal manchmal erscheinen mag. Und Verschwörungstheoretiker können sich natürlich durch das Internet auch viel besser vernetzen, als das vorher möglich war. Also in den 70er, 80er, 90er Jahren, da sind die ein-, zweimal im Jahr auf Konferenzen gefahren, kamen zum Beispiel aus den ganzen USA zusammen, haben sich ein paar Tage getroffen, waren aber ansonsten natürlich isoliert, haben sich Briefe geschrieben, haben telefoniert, aber hatten nicht den Kontakt, den die natürlich heute über das Internet haben. Und auch das führt natürlich dazu, dass sich solche verschwörungstheoretischen Ideen dann vielleicht auch verfestigen. Also wenn sie vor 20 Jahren der Einzige waren in ihrer Straße, der glaubte, dass die Amerikaner nie wirklich auf dem Mond waren und sie haben das ihren Nachbarn erzählt und die haben alle gesagt, das stimmt doch nicht, das ist doch Blödsinn, dann haben sie entweder irgendwann den Mund gehalten oder sie haben vielleicht auch begonnen, Zweifel zu entwickeln und haben das nicht mehr geglaubt. Wenn Ihnen heute die Leute, die Ihnen real begegnen, erzählen, das ist doch Blödsinn, dann gehen Sie online und dann finden Sie da 5000 Leute, die Ihnen sofort bestätigen, dass Sie natürlich recht haben und dann vielleicht noch einen draufsetzen und sagen, aber es ist alles noch viel schlimmer, weil schau mal hier. Und das führt natürlich dazu, dass sich solche Überzeugungen verfestigen. Das Internet hat auch zu einer Sache geführt, auf die ich später nochmal eingehen werde, wenn es um den Zusammenhang mit Populismus geht und die politischen Effekte von Verschwörungstheorien. Und das ist das, was diskutiert wird unter dem Schlagwort Fragmentierung von Öffentlichkeit. Dass wir im Grunde nicht mehr eine Öffentlichkeit haben, wo gesellschaftliche Probleme diskutiert werden. Wir hatten die natürlich nie so ganz im Habermaschen Sinne, aber wir hatten zumindest lange Jahre vielleicht eine Leitöffentlichkeit, wo es doch einen gewissen Konsens gab über gewisse Fakten zwischen Medien und Akteuren und man dann Dinge aushandeln konnte. Das ist jetzt natürlich nicht mehr gegeben. Es gibt nicht mehr, wie Frank-Walter Steinmeier das mal genannt hat vor ein paar Monaten, das Lagerfeuer der Tagesschau, vor dem sich quasi der gesamte Stamm der Deutschen abends versammelt. Und alle sind dann irgendwie auf demselben Stand, sondern es gibt mittlerweile durch das Internet natürlich eine komplett fragmentierte Medienlandschaft, die dazu führt, dass Menschen in unterschiedlichen Welten leben. Also wenn Sie quasi nur Russia Today schauen und auf YouTube KenFM oder entsprechende Seiten, dann leben sie in einer völlig anderen Welt als jemand, der die FAZ liest oder die Süddeutsche liest oder die TAZ liest und eben öffentlich-rechtliche Sender oder die privaten Fernsehsender schaut. In Deutschland ist das eine Bewegung, die, glaube ich, durch das Internet so richtig erst losgestoßen wurde oder zumindest ein ganz anderes Moment gekriegt hat in den USA. Und auch da gibt es gute Studien dazu, war diese Medienlandschaft, weil es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, weil es ein Zwei-Parteien-System gibt, schon vorher viel fragmentierter. Da hat das Internet nur noch mal einen draufgesetzt. Es gibt eine ganz großartige Studie von einem deutschen Politikwissenschaftler, Torben Lüttjen, zur Echokammer Wisconsin, wo er zeigt, dass das im Grunde eine Bewegung ist, die in den 60er Jahren einsetzt, dass die großen Parteien sich auseinanderentwickeln, dass die Medienlandschaft sich auseinanderentwickelt und dass man im Grunde schon vor dem Internet ein Klima hatte, wo jemand, der in Flint, Michigan lebt und der jeden Tag Fox News schaut, in einer völlig anderen Welt lebt und die Welt völlig anders wahrnimmt, als jemand, der in Boston lebt und die New York Times liest. Und wenn Sie halt den ganzen Tag Fox News schauen und in Flint leben, wo der Zusammenbruch der traditionellen Industrien verheerende Auswirkungen hatte, dann glauben Sie jemandem wie Donald Trump, wenn er sagt, die Arbeitslosenquote ist nicht bei 8%, das ist gelogen, die ist bei 30% oder noch höher, weil das Sinn ergibt aufgrund dessen, was Sie jeden Tag sehen mit eigenen Augen, aber auch in den Nachrichten. Und entsprechend sind halt auch Öffentlichkeiten und Teilöffentlichkeiten entstanden, wo Verschwörungstheorien wieder legitimes Wissen sind. Nicht jeder Fox News-Zuschauer glaubt an Verschwörungstheorien, aber es gibt eben gleichzeitig zu dieser politischen Polarisierung mittlerweile auch Teilöffentlichkeiten, wo Verschwörungstheorien in Deutschland wie auch in den USA wieder völlig akzeptiertes Wissen sind. Wo sie nicht mehr darüber diskutieren, ob Verschwörungstheorien wahr sein können, sondern nur quasi, welche Theorie besser erklärt, was gerade vor sich geht. Wie hängen denn Populismus und Verschwörungstheorien zusammen? Warum sind Verschwörungstheorien, und darauf weist eigentlich so sehr viel hin, in populistischen Bewegungen so besonders prominent? Dazu kann ich Ihnen keine völlig ausgereifte Theorie präsentieren, weil es dazu erstaunlich wenig Forschung gibt. Verschwörungstheorieforscher schreiben gerne dann so einen Nebensatz am Ende eines Absatzes und deshalb ist das auch so eng mit Populismus verknüpft. Und Populismusforscher schreiben gerne so am Ende eines entsprechenden Absatzes und deshalb findet man in populistischen Bewegungen auch so viel Verschwörungstheorien. Viel mehr gibt es dazu bisher nicht. Das ist so eines meiner Ziele für die nächsten Jahre, dem doch noch gezielter auf die Spur zu kommen, wie dieser Zusammenhang da ist. Denn dass es einen gibt, ist ganz offensichtlich. Und das liegt an gewissen strukturellen Parallelen zwischen Populismus und Verschwörungstheorie. Zum einen sind sowohl Populismus als auch Verschwörungstheorie stigmatisiert. Also du Populist ist genauso eine Beleidigung wie du Verschwörungstheoretiker. Ich habe eine Doktorandin, Laura Hammel, die eine ganz, ganz großartige Arbeit gerade schreibt, politikwissenschaftlich. Die macht so eine ethnografische Feldstudie bei den Mahnwachen für den Frieden, bei Pegida, bei der AfD, wo sie wirklich auf die Veranstaltungen geht und Leute interviewt, zuhört, was da passiert. Das ist manchmal so ein bisschen tricky auch, wenn man als junge Frau zwischen lauter vor allem alten Männern sitzt und dann nicht aufsteht und mitklatscht, wenn alle anderen das machen. Da wird man etwas skeptisch beäugt, aber man kommt zu wahnsinnig spannenden Ergebnissen. Und eines ist, dass natürlich auch das so ein Anziehungspunkt ist für populistische Bewegungen, dass die sagen, naja, auf den Verschwörungstheoretikern wird rumgehackt, die bösen Eliten nehmen die nicht ernst, genauso wie sie uns nicht ernst nehmen, also empfangen wir die doch vielleicht. Also diese Stigmatisierung ist ein erster Berührungspunkt. Ein zweiter Berührungspunkt ist, dass sowohl Verschwörungstheorien als auch der Populismus strukturkonservativ sind. Jetzt nicht im engeren Sinne politisch konservativ, wie die CDU konservativ ist, aber in dem Sinne, dass es sowohl Verschwörungstheorien als auch populistischen Bewegungen im Grunde immer darum geht, eine bedrohte Ordnung zu verteidigen oder eine Ordnung, die angeblich schon abgeschafft worden ist, wiederherzustellen. Das heißt, sowohl Verschwörungstheorie als auch Populismus werden im Grunde getragen und getrieben von einer Nostalgie für eine Vergangenheit, die es so niemals gegeben hat. Make America great again. Also quasi das wiederherstellen, was abgeschafft worden ist durch 8 Jahre Obama. Wäre Trump auf einen republikanischen Präsidenten gefolgt und gegen Hillary Clinton angetreten, hätte der Slogan sein können, Let's keep America great. Also quasi die Ordnung, die bedroht ist, durch jemanden wie Hillary Clinton zu bewahren. Und Verschwörungstheorien argumentieren ja genauso. Es gibt immer diejenigen, die die Gesellschaft unterminieren und gerade dabei sind, alle Institutionen zu übernehmen. Oder die im Grunde all diese Institutionen schon unterminiert haben und die Kontrolle übernommen haben und jetzt im Geheimen sämtliche Strippen ziehen und die man deshalb von der Macht entfernen muss. Das heißt, Biden ist ein Konservativismus inne. Und dann werden beide natürlich im Grunde durch ein dichotomisches, ein binäres, man könnte auch sagen manichäisches Weltbild organisiert. Denn beide reduzieren komplexe politische Felder. Die Verschwörungstheorie geht davon aus, dass es im Grunde nur zwei Gruppen gibt, nämlich auf der einen Seite die Verschwörer und auf der anderen Seite die Opfer der Verschwörung und innerhalb der Opfer der Verschwörung natürlich diese ganz, ganz kleine Gruppe derjenigen, die verstanden haben, was passiert. Und der Populismus teilt das komplexe politische Feld auf, in dem ja eigentlich Akteure sind, die teilweise sich überlappende Ziele haben, teilweise sich widerstrebende Ziele haben, in den klaren Gegensatz von Volk und Elite. Und in modernen Verschwörungstheorien, nämlich seit die stigmatisiert worden sind, sind es ja auch immer die Eliten, die hinter der Verschwörung stecken. Solange Verschwörungstheorien völlig etabliertes Wissen sind, Elitenwissen sind, Elitendiskurs sind, sind es meistens Verschwörungen von außen oder Verschwörungen von unten, die in den Blick genommen werden. Aber selten so Verschwörungen der Eliten. Seit den 60er Jahren ist das anders in der westlichen Welt. Also auch Verschwörungstheorien zielen seitdem vor allem auf Eliten ab. Und letztendlich könnte man sagen, und das ist so meine Hypothese, liefern Verschwörungstheorien ja nur eine spezifische Erklärung für das, was der Populismus allgemeiner behauptet, nämlich warum sich die Eliten nicht um die Interessen des Volkes kümmern. Also der nicht verschwörungstheoretisch argumentierende Populist sagt vielleicht, Jens Spahn ist einfach abgehoben, der hat keine Ahnung, was es heißt, von Hartz IV zu leben. Und deshalb handelt er so, wie er handelt. Oder er sagt, naja, die Eliten, die sind halt individuell korrupt, die wollen sich einfach nur persönlich bereichern. Und was jetzt der Verschwörungstheoretiker sagt, ist, nee, das stimmt nicht. Die wollen sich nicht persönlich bereichern, aber die sind alle Teil dieser großen Verschwörung und die Interessen dieser Verschwörung sind halt den Interessen von uns, dem Volk, entgegengesetzt. Und deshalb handeln die so, wie die handeln. Das ist einfach nur eine besondere Erklärung dafür, warum die Eliten angeblich gegen die Interessen des Volkes handeln. Das macht aber für die Praxis des Protestes, und das weiß ich eben auch von meiner Doktorandin, die sagt, da gibt es viele, die an Verschwörungstheorien glauben, überall, wo ich hingehe, aber beileibe halt nicht alle, für die Praxis des Protestes macht das keinen Unterschied. Der Verschwörungstheoretiker und der Nicht-Verschwörungstheoretiker können bei Pegida nebeneinander über die Straße laufen und skandieren, Merkel muss weg. Und der eine glaubt eben, Angela Merkel ist schlichtweg unfähig und abgehoben. Und der andere glaubt eben, Angela Merkel ist Teil der großen Weltverschwörung. Das ist aber ein letztendlich geringer Unterschied, der oft auch gar nicht thematisiert wird, wenn die miteinander sprechen. Und deshalb würde ich sagen, was populistische Bewegungen auszeichnet, ist, dass sie extrem gut da drin sind, Verschwörungstheoretiker und Nicht-Verschwörungstheoretiker miteinander zu vereinen. Und die spannende Frage wäre halt, und dazu kann ich Ihnen wirklich nichts sagen, weil da müsste man dann viel genauer nochmal forschen, ist das jetzt eher beim Linkspopulismus so oder beim Rechtspopulismus so? Gibt es andere Kriterien, die eine Vorhersage darüber erlauben, sind vielleicht populistische Bewegungen, wo Verschwörungstheoretiker besonders prominent sind, besonders problematisch in mancherlei Hinsicht. Da müsste man aber, wie gesagt, nochmal genauer hinschauen dazu. Da würde ich mich nicht mal zu Hypothesen versteigen. Ich habe Ihnen noch eine Folie zu dem Thema mitgebracht, um das nochmal zu illustrieren, diese Verbindung von Verschwörungstheoretikern und Nicht-Verschwörungstheoretikern. Das ist eine Umfrage der Washington Post aus dem amerikanischen Vorwahlkampf. Ach nee, das ist natürlich nicht, das ist was völlig anderes. Sondern das ist natürlich der Conspiracy Theorist in Chief, den wir momentan haben, der ganz extrem gegen Ende des Wahlkampfes Verschwörungstheorien eingesetzt hat. Das Interessante bei Donald Trump und in Donald Trumps Wahlkampf ist, dass er immer mit Verschwörungstheorien kokettiert. Von dem Moment an, wo er erklärt, dass er kandidieren wird. Und im Grunde hat er ja auch seine politische Reputation über diese Birther Conspiracy Theory aufgebaut. Diese Idee, die er 2012 über Twitter verbreitet hat, massiv, dass Barack Obama nicht in den USA geboren sei und deshalb niemals hätte Präsident werden dürfen. Aber was er macht im Vorwahlkampf und im amerikanischen Wahlkampf, ist, dass er sich ganz, ganz lange zurückhält. Er verbreitet immer nur so Gerüchte und keine wirklichen Theorien. Als er bei Alex Jones in der Show ist und der ihn festnageln will, sagt er, da windet er sich da raus und sagt immer so, naja, so ist, also nimmt dazu nicht wirklich Stellung. Und auch bei seinen Wahlkampfauftritten, wenn er so Dinge verbreitet, hat er immer so quasi, so lässt er sich so Hintertüren offen. Er sagt dann so gerne, ich höre ganz oft oder die Leute erzählen mir oder könnte es nicht sein. Also ich habe gehört, der Vater von Ted Cruz, seinem Gegenkandidaten da im Vorwahlkampf, hat sich ein paar Tage vor der Ermordung von John F. Kennedy mit Lee Harvey Oswald getroffen. Was er impliziert ist, der war vielleicht Teil eines Komplottes, um Kennedy zu töten. Aber er spricht das nicht so offen aus und er führt es vor allem nicht aus. Können Sie auch gar nicht bei Twitter. 140 Zeichen damals nur, jetzt darf er glaube ich 280 schreiben, da kann man nur Gerüchte in die Welt setzen. Das Interessante ist jetzt Folgendes. Im Oktober, also ein paar Wochen vor der Wahl, die Fernsehduelle sind vorbei. Trump hat nicht so gut ausgesehen. Dieses Audiotape ist an die Öffentlichkeit geraten, wo er sich also damit brüstet, dass er Frauen einfach zwischen die Beine fassen könne, ohne dass irgendwas passiert. Er steht in den Umfragen recht schlecht da. Er liegt ein paar Prozentpunkte hinter Hillary Clinton. Stellt er sich in West Palm Beach, Florida, vor seine Anhängerschaft und verbreitet 45 Minuten die Idee von der großen Weltverschwörung der Eliten, wo er also sagt, Hillary Clinton macht gemeinsame Sache mit internationalen Finanzeliten, um die Souveränität der USA zu zerstören und sich, ihre besonderen Freunde und diese Eliten zu bereichern. Und ich bin derjenige, der das verhindern kann. Und deshalb versuchen die mich gerade zu diskreditieren. Das stimmt alles nicht, was ihr da hört. Ich habe mich nie so über Frauen geäußert. Das ist Teil einer Desinformationskampagne, Teil dieser riesigen Verschwörung, die Angst hat, dass ich ihnen quasi das Wasser abgrabe. Also in dem Moment entwickelt er die große Verschwörungstheorie, meiner Ansicht nach, weil er weiß, die gemäßigten Wähler der Mitte, die kriege ich eh nicht mehr. Ich habe meine republikanischen Stammwähler, ich habe diejenigen, die niemals für Hillary Clinton stimmen würden, sondern für jeden anderen Kandidaten. Und ich muss jetzt diejenigen kriegen, die sonst gar nicht zur Wahl gehen würden. Und das funktioniert. Es kann sein, wie Michael Wolff in seinem Buch schreibt über Trump, dass er gar nicht gewinnen wollte, sondern nur knapp verlieren wollte. Es kann aber auch sein, dass er gewinnen wollte, aber auf jeden Fall war das der Moment, wo er einfach aufhören musste. Dann spielte ihm natürlich dieser Brief da von FBI-Direktor Comey noch in die Hände und er wurde gewählt. Das Interessante ist jetzt, dass selbst wenn man sich Trump anschaut, der so offensiv mit Verschwörungstheorien umgegangen ist, wie eigentlich kein gewählter Politiker der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten, dass selbst unter dessen Anhängerschaft Verschwörungstheoretiker in der Minderheit sind. Und hier ist jetzt eben diese Umfrage aus der Washington Post, aus dem Vorwahlkampf, als noch drei Kandidaten im Rennen sind. Und Cruz und Kasich sind natürlich die Kandidaten des Establishment. Das heißt, man kann vermuten, dass die gemäßigten Republikaner zu diesem Zeitpunkt alle im Lager von den beiden sind. Und die Radikalen, die empfänglich sind für die populistische Rhetorik von Trump, die sind natürlich in diesem Moment schon bei Trump. Aber selbst in diesem Moment gibt es nie eine Mehrheit von Verschwörungstheoretikern unter den Anhängern von Trump, ganz egal, wonach die Washington Post fragt. Sei es 9/11, sei es Impfen oder sei es sonst irgendwas. Die Tatsache, dass Barack Obama irgendetwas über seinen Hintergrund, über sein früheres Leben im Verborgenen hält, das ist auch die Top-Antwort. Und selbst bei dieser Antwort könnte man sagen, naja, das ist halt wie immer bei diesen empirischen Umfragen oder so. Die Fragen werden auf eine bestimmte Art und Weise gestellt und man kann jetzt nicht daraus schließen, dass jeder, der da Ja sagt, offensichtlich Verschwörungstheoretiker ist. Also wenn Sie mir diese Frage vorlegen würden, Präsident Obama verbirgt wichtige Informationen über seinen Hintergrund und sein früheres Leben, würde ich eventuell auch mit Ja antworten, weil ich sagen würde, das macht einfach jeder. Und insbesondere jeder, der für irgendein politisches Amt kandidiert. Das heißt aber nicht, dass da eine große Verschwörung im Gang ist. Aber natürlich war das verschwörungstheoretisch gemeint. Aber was ich sagen will, ist, selbst zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Mehrheit von Verschwörungstheoretikern unter Trumps Anhängern. Das heißt, der Populismus integriert auch in diesem Fall wunderbar Verschwörungstheoretiker und Nicht-Verschwörungstheoretiker. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Wie wirken Verschwörungstheorien derzeit politisch? Dafür ist ganz entscheidend, in welchem kulturellen Kontext wir uns befinden. Was ist der Status von Verschwörungstheorien und wie sieht die Öffentlichkeit aus? Sind Verschwörungstheorien heterodoxes Wissen oder orthodoxes Wissen? Ist die Öffentlichkeit stark fragmentiert oder weniger stark fragmentiert? Mein erstes Beispiel, Ungarn, Viktor Orbán wieder. In Ungarn, genauso wie in großen Teilen Osteuropas oder auch der arabischen Welt, hat diese Stigmatisierung, diese Delegitimierung von Verschwörungstheorien, die in der westlichen Welt nach 1960 stattgefunden hat, nicht in diesem Maße stattgefunden. Das sehen Sie, wenn Sie nach Russland schauen, wenn Sie in die Türkei schauen. Ich habe vorhin über den Iran gesprochen. Da verbreiten die Medien, oft auch die Staatsmedien, ganz offen Verschwörungstheorien. Und auch die politischen Führer können ganz offen Verschwörungstheorien verbreiten, ohne dass das irgendwelche negativen Auswirkungen für sie hat. Das heißt, da sind wir in einem Kontext, wo Verschwörungstheorien etablierter Teil des politischen Diskurses sind und entsprechend offensiv verbreitet werden, wie in dem Fall im letzten Wahlkampf von Leuten wie Viktor Orban. In den USA ist das anders. Jemand wie Trump hat im Grunde ausgenutzt, dass einerseits in den USA Teilöffentlichkeiten bestehen, wo Verschwörungstheorien entweder niemals stigmatisiert waren oder wieder relegitimiert worden sind. Und er hat die extreme politische Polarisierung der USA ausgenutzt. Nämlich, dass manche Leute dann vielleicht gesagt haben, okay, der Trump verbreitet Verschwörungstheorien, aber er ist halt der republikanische Kandidat und ich stimme halt immer für den republikanischen Kandidaten, weil er ja auch typisch republikanische Positionen vertreten hat. Und nie im Leben würde ich für einen demokratischen Kandidaten stimmen und insbesondere nicht für Hillary Clinton. Also bei der Wahl von Donald Trump darf man als Faktor auch nie unterschätzen, wie unbeliebt Hillary Clinton bei großen Teilen der amerikanischen Bevölkerung war, aus unterschiedlichen Gründen. Jemand anders hätte vermutlich nicht gegen Trump verloren. Joe Biden, wenn Obama noch mal hätte antreten dürfen, der hätte leicht gegen Trump gewonnen. Aber Clinton, aufgrund unterschiedlicher Faktoren, ihrer persönlichen Geschichte, aber natürlich auch der Tatsache, dass sie eine Frau ist, hatte da einen besonders schweren Stand. Mein drittes Beispiel, offensichtlich Deutschland. Denn wie ist die Situation in Deutschland? In Deutschland sind Verschwörungstheorien immer noch stigmatisiertes Wissen, auch wenn sie natürlich wieder populärer geworden sind und auch in manchen sich Teilöffentlichkeiten herausgebildet haben, wo sie relegitimiert worden sind. Und in Deutschland ist die Öffentlichkeit natürlich noch nicht in dem Maße fragmentiert, wie sie das in den Vereinigten Staaten ist. Schon allein aus dem Grunde, weil wir halt nicht nur ein Zwei-Parteien-System haben, sondern weil wir ein Mehrparteien-System haben, das von vornherein im Grunde außer in manchen Bundesländern auf Koalitionen angelegt ist und insofern immer auf ein Aushandeln von Positionen, auf ein aufeinander zugehen. Wie wirken also Verschwörungstheorien in Deutschland? Wir wissen aus einer ganzen Reihe von Studien mittlerweile, dass Verschwörungstheorien an der Basis der AfD extrem weit verbreitet sind. Da gibt es also ganz, ganz viele Menschen, die wirklich an die Verschwörungstheorie des großen Austausches glauben. Die AfD-Politiker wissen aber ganz genau, dass das in Deutschland nicht nur nicht mehrheitsfähig ist, sondern für einen Großteil der Bevölkerung eher abstoßend wirkt, wenn man diese Dinge zu offensiv verbreitet. Deshalb machen die das mit wenigen Ausnahmen ganz, ganz selten. Die halten sich da meistens zurück. Was sie aber machen, ist, dass es entsprechende Andeutungen gibt, im Grunde Signalworte. Der englische Ausdruck dafür ist das sogenannte Dog Whistling, also mit der Hundepfeife. Die hört nämlich der Hund, der weiß, was gemeint ist, aber die anderen hören es nicht. Und das wird da ganz gezielt gemacht. Im Parteiprogramm der AfD finden Sie zum Beispiel den Satz, heimlicher Souverän in Deutschland ist ein kleiner Zirkel von Politikern quer über die etablierten Parteien hinweg. Der Begriff heimlicher Souverän ist ein Begriff, der in extrem rechten Verschwörungstheorien seit vielen Jahren sehr verbreitet ist. Das habe ich von dem Kollegen Armin Falltraubeer vor ein paar Wochen gelernt auf einer Tagung zu Verschwörungstheorien im Bayerischen Staatsministerium des Inneren. Das ist ein etablierter Extremismusforscher, der sich da viel besser auskennt als ich. Und der sagt, das kann man ganz genau nachverfolgen, wie der im Grunde seit Jahrzehnten in extrem rechten Kreisen verwendet wird. Und von daher, wenn das im Parteiprogramm der AfD auftaucht, völlig klar ist, was damit auch angesprochen und signalisiert werden soll. Jetzt ist es natürlich so, dass Sie in Deutschland, ich glaube, die Situation wird sich auch nicht so radikal verändern in den nächsten Jahren. Eine Partei wie die AfD, die diese Positionen bedient, wird nicht in 4 bis 8 Jahren, ich hoffe, ich habe recht, bei 35% stehen. Aber was wir natürlich beobachten, ist, dass natürlich die Positionen, die die AfD-Parteispitze zur Flüchtlingspolitik zum Beispiel formuliert, extrem beeinflusst ist von den Verschwörungstheorien, die an der Basis der AfD zirkulieren, unter anderem der Verschwörungstheorie des großen Austausches. Und was wir natürlich auch beobachten und gerade ja massiv in den letzten Wochen ist, dass diese Positionen mehr und mehr übernommen werden, eben auch von den etablierten Parteien, die wir haben. Das ist dann natürlich nicht mehr unbedingt verschwörungstheoretisch gewendet. Denen ist, glaube ich, oft auch gar nicht bewusst, dass es diese Verschwörungstheorien dazu gibt. Aber, und deshalb finden Sie da quasi jetzt da oben eben auch Markus Söder quasi als Synekdoche für die CSU. Es ist ja offensichtlich, wie die CSU sich in dieser Frage nach rechts bewegt hat, wie sich im Grunde die gesamten Parteien nach rechts bewegt haben. Also wenn Sie mal schauen, was 2015 dazu gesagt wurde und was heutzutage dazu gesagt wird, hat sich das ja fast umgedreht. Und da haben wir dann im Grunde so eine Art indirektes Wirken natürlich auch von Verschwörungstheorien. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor, der damit reinspielt, aber das ist schon ein Faktor, den ich jetzt auch nicht unterschätzen würde in diesem Fall. Das heißt, wir sind nicht in einem Klima in Deutschland, wo Verschwörungstheorien wieder oder noch immer legitimes, orthodoxes Wissen sind. Wir sind auch nicht in einer Situation wie in den USA, wo die Öffentlichkeit so fragmentiert ist, dass man mit Verschwörungstheorien halt doch wieder Staat machen kann in besonders engen Situationen. Aber wir sind halt in einer Situation, wo Verschwörungstheorien durchaus indirekt wirken können auf das, was eben auch in der politischen Welt passiert. Und das ist, glaube ich, was, worüber man auch nachdenken muss. Nicht alle Verschwörungstheorien, verstehen Sie mich nicht falsch, sind gefährlich. Und garantiert nicht alle Verschwörungstheoretiker sind gefährlich. Es gibt Verschwörungstheorien, die sind gefährlich unmittelbar für Leib und Leben. Also ein Reichsbürger, das wissen Sie, hat vor anderthalb Jahren einen Polizisten erschossen in Bayern. Das ist fürchterlich und das ist natürlich auch verständlich, dass seitdem Reichsbürger massiv also ins Visier der Sicherheitsorgane geraten sind. Aber das bedroht natürlich nicht im Grunde die demokratische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Bei anderen Verschwörungstheorien, die dann eben einwabern in den politischen Diskurs, mag das mittel- und langfristig anders sein. Aber da sind wir noch nicht. Und wenn wir dann Bewusstsein dafür haben, werden wir da hoffentlich auch nicht hinkommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.
Der Amerikanist Michael Butter war das mit einem Vortrag über Verschwörungstheorien. Ja, und das war's für den Hörsaal für heute. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.